Das war Jochen Weber hier bei uns in der Wüstenwelle live im Studio. Ihr hört die Sendung Kulturforum im Freien Radio Wüstenwelle, das Freie Radio für Tübingen, Reutlingen und Reutenburg. In Tübingen auf 96,6, in Reutlingen auf 97,45 und im Rottenburger Stadtnetz auf 101,15. Unter Mikrofon begrüßt euch Gabriele Busse und heute live im Studio der Schriftsteller und Musiker Jochen Weber. Jochen, schön, dass du da bist.
Hallo Gabriele, ich freue mich auch, dass ich mal bei dir in der Sendung sein darf.
Hast du denn eigentlich jemals meine Sendung schon gehört?
Nee, dich habe ich schon oft gehört und wir kennen uns ja auch schon, ich glaube, ja fast 10 Jahre.
Ja, stimmt und eigentlich, ja Wahnsinn.
Oft genug warst du auf der Poesie- und Pommesbühne bei mir im Franzgarten. Jetzt bin ich mal hier, obwohl ich die Sendung nicht kenne.
Wahrscheinlich auch besser so. Meine Sendung zeichnet sich dadurch aus, dass immer alles schief geht. Und dass die Technik immer zwischendrin versagt. Oder ich, man weiß es nicht, was da immer schief geht, aber ich bin gespannt. Jochen, du hast das Stück gerade selber komponiert, ne? Dein
Komponiert wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ich bin ja jetzt auch eigentlich kein Komponist, aber ich denke mir eben Stücke aus, die so entstehen im freien Spiel und irgendwann haben die dadurch, dass ich sie recht oft vor mich hinspiele, eine gewisse Form, die sich dann hält.
Also du schreibst es nicht auf, sondern...
Nee, genau. Ich bin jetzt auch kein perfekter Musiker. Das will ich auch überhaupt nicht sein. Ich spiele halt gern und ja.
Es hat mich so ein bisschen erinnert, vielleicht sagt man dir das öfter, an Amelie, ne?
Also von der Stimmung schon mal her. Jemand gesagt, ja. Ja. Ja, also ich meine, Akkordeon kann man natürlich auch so ein bisschen in der seltsamen, volkstümlichen Ecke ansiedeln, je nachdem, wie man es spielt. Und ich spiele es halt gern eher so in Moll-Akkorden und so in die osteuropäische Richtung. Aber es wirklich die paar Stücke, die ich da drauf habe, sind nicht viele.
Und du spielst sie dann auch bei deinen Kinderbuchlesungen, ne? Du hast jetzt ein Kinderbuch, kommt jetzt raus, das zweite kommt nächstes Jahr dann schon raus. Also du hast eigentlich mit Gedichten und Erzählungen angefangen. Es gibt jetzt vom Jochen Weber inzwischen 4 Bücher, ne? Also ein Gedichtband ist das, heißt Apothekenbäume, ne? Dann gibt's, oder bin ich da richtig?
Ja, genau. Alles korrekt.
So. Alles korrekt bisher. Ja, es gibt Gäste, die mich erst am Ende der Stunde korrigieren. Zum Beispiel hat neulich mir einer gesagt, ich heiß gar nicht so. Und ich habe in der Sendung ungefähr 5-mal seinen Namen, einfach einen falschen Nachnamen gesagt.
Das macht doch nichts, Cornelia.
Ja. Also du hast bisher 4 Bücher und das eine ist jetzt dein Kinderbuch. Und wenn du das liest, dann spielst du auch immer Akkordeon dazwischen.
Ja, genau. Die Kinder, je nach Alter, also haben die natürlich eine größere oder eine kleinere Zeit, die sie auch aufmerksam einer Geschichte zuhören können. Also ich versuche natürlich so gut wie möglich zu lesen und mache das auch total gern an Schulen für meistens Grundschüler. Aber wenn die dann einfach einen gewissen Textblock gehört haben, finde ich es einfach auch gut, wenn dann einfach wie bei einem Hörbuch oder einem Hörspiel auch einfach ein Stück Musik kommt, damit man so ein bisschen die Stimmung, ich versuche die natürlich, die Stimmung, die im Text vorher war, den die Kinder gehört haben, dass ich die Stimmung dann so ein Stück weit aufgreife, vielleicht vertief oder ein bisschen in eine andere Richtung schon so musikalisch andeute und dann können die Kinder auch mal kurz durchschnaufen.
Das Konzept ziehst du ja auch bei Poesie und Pommes durch. Das finde ich eigentlich auch für Erwachsene ein ganz schönes Konzept. Da hast du ja, also wer das nicht kennt, es gibt einen Poetry Slam, also einen Dichterwettstreit in Reutlingen im Franz K. jeden Monat oder zurzeit so alle 2 Monate eher, den du auch organisierst, Jochen, ne? Und der heißt Poesie und Pommes. Es gibt zum einen Poesie, dann gibt's auch immer in der Pause Pommes, was ich auch ein wunderschönes pädagogisches Konzept finde, um Leute zur Poesie zu bewegen. Und du hast einen wunderbaren Pianisten immer am Start, der immer nach den Beiträgen der Poeten diese Beiträge auf dem Klavier nochmal, naja, ein bisschen nachinterpretiert oder spielt.
Ja,
ist
ja,
ein bisschen ähnlich,
ja.
Ne? So vom Konzept.
Das stimmt, das Prinzip ist sicher ähnlich. Der Peter Weiß aus Tübingen, einfach der seit Jahren auch bei Poesie und Pommes da treu dabei ist und das auch ganz toll macht einfach.
Das könntest du ja auch mal machen auf dem Akkordeon eigentlich.
Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal, vielleicht wenn ich dann sage, das wäre jetzt mein letzter Abend bei Poesie und Pommes, dass wir mal einen verrückten Rollentausch machen und Peter Weiß moderiert und ich Akkordeon spiele. Aber da hat er einfach mehr, da hat er es viel mehr drauf. Also der einfach die die Dinge da rauszukitzeln auf den Tasten.
Und seit wann machst du denn jetzt schon den Slam? Das ist ja auch immer jede Menge Organisationsarbeit und so, ne? Noch
zwischendrin. Den Slam, den gibt es schon seit 2007, ja. Januar 2007 fing der an.
Ach erst, dann war ich ja ziemlich bald dabei eigentlich. Fällt mir da auf.
Ja, es gab davor noch eine offene Bühne, aber da warst du, glaube ich, nicht, nee.
Ach so, seit 2007 erst. Und den hast du ins Leben gerufen, sozusagen.
Ja, es gab früher im Nepomuk, als es das Franz K. noch nicht gab, da war im Nepomuk eine offene Slam-Bühne ohne Wettbewerbscharakter. Und da habe ich so meine ersten Texte im Jahr, weiß nicht, wann war das, 2000, 2001, 2000 bis 2005 oder so, jeden Monat einen Text von mir erprobt, und das war halt so irgendwie, da bin ich immer gern hingegangen, und dann gab es das nicht mehr, weil die beiden, die das gemacht haben, ja auch weggezogen sind zum Teil, der eine von den beiden, und dann war eine Weile nichts, und dann habe ich halt gesagt, komm, ich war schon ein paar Mal auf Slams, weiß, wie es geht, ich schreibe selber gern, ich weiß, wie sich Künstler auf einer Bühne so in etwa fühlen, was die brauchen, und bin eigentlich auch, ja, da vielleicht gar nicht so unprädestiniert, da sowas zu probieren mal.
Und hast du denn, als du auf der offenen Bühne gestanden bist, so ab 2000 oder so, hast du damit dann angefangen zu schreiben? Also hat dich das auch ein bisschen zum Schreiben gebracht, oder war das ein anderer Anlass? Weil du bist jetzt hauptberuflicher Schriftsteller, ne? Oder sehe ich das doch
ja
so? Also ich meine, du hast noch Kinder und Familie und du machst noch wie andere Dinge, aber du bist eigentlich hauptberuflich Schriftsteller, ne?
Ja, was heißt Schriftsteller? Ein Teil, also Autor so. Und Vorleser. Ich lese ja auch in der Poesiekabine vor, immer mal wieder. Ich habe so eine Kabine,
so
den Automat.
Ah, eine Automat erfunden.
Genau. Und da wirft man eine Münze ein, Kinder, 50 Cent, Erwachsene, 1 Euro. Und dann bekommt man von mir eine echte Kurzlesung. Also ich habe so verschiedene Eisen im Feuer, mit denen ich was Kulturelles macht, das mir selber total viel Spaß macht, und da läppert sich irgendwie so ein Betrag zustande, mit dem ich irgendwie halbwegs hinkomme.
Aber du lebst tatsächlich von dem, was dein Kopf und deine Hände da irgendwie zu Papier bringen, im weitesten Sinne. Ne?
So. Ja.
Das ist schon
ja.
Toll.
Doch,
voll der Traum. Ich glaube, ich meine, das ist jetzt für dich vielleicht, du spielst die Dinge immer so runter, für dich ist das vielleicht nicht so die große Sache, aber ich glaube, das ist der Traum von ganz vielen, also oder von vielen Hörern, die in ihrem Beruf vielleicht jetzt sich eingezwängt fühlen und die denken, Mensch, eigentlich habe ich auch schon immer gerne geschrieben oder Musik gemacht, und dann zu sagen, man macht das jetzt wirklich, ne? Ist schon.
Man muss sich einfach, glaube versuchen, einerseits treu zu bleiben in dem, was man schreibt oder dichtet oder komponiert oder was man eben macht, was für Bilder man malt, und andererseits aber ein Stück weit flexibel sein, Kontakte auch in eine Anti, vielleicht ein Stück weit weggehen von dem, aber wo man weiß, das ist jetzt so ein Steigbügel, der bringt mir ein Honorar und gibt mir auf der anderen Seite wieder Ruhe. Also viele Autoren haben ja einen ganz anderen Broterwerb noch dazu. Ich habe im Prinzip ja auch noch andere kleine Broterwerbe, aber ich habe jetzt das dadurch, dass ich so mir da 2-3 Jahre auch Zeit gegeben habe, das so als Netzwerk aufzubauen, das hat sich einfach so ergeben, sagen wir mal so, das Glück, dass diese Nebenerwerbe jetzt auch kulturell, literarisch bedingt sind. Also so einen Redaktionsjob habe ich noch, einen ganz netten, also wo ich die Texte von verschiedenen Autoren aussuche oder auch die Autoren frage, hast du eine Geschichte zum Thema Essen auf Rädern oder was weiß ich? Und dann schicken die mir die, und ich darf halt die aussuchen, die geeignetsten, die schönsten. Und
ist es dann für eine Zeitschrift oder?
Das ist für den Verlag Lesefutter, das ist die Literatur auf Brötchentüten. Ich habe jetzt.
Ach, echt jetzt?
Man hört ja hier.
Also, ach doch, ich kenne das von der Anna Breitenbach.
Ja, das stimmt, die Anna.
Das ist lustig, Gedichte auf Brötchentüten.
Genau, da war ich früher auch ein Autor auf den Tüten, und dann, nachdem da viele meiner Texte veröffentlicht wurden, hat einer der Redakteure gesagt, ich will aufhören, wie wäre es mit dir, Jochen? Ich brauche einen Nachfolger. Und dann mache ich das jetzt auch noch so als Nebenjob, und ja, in der Zeit kann ich selber nichts schreiben, aber das finde ich auch mittlerweile gar nicht mehr schlimm. Also ich bin jetzt froh, wenn ich dann einfach auch mal da damit anderen aus dieser Einsamkeit vom Schreibtisch, also eintauchen in Geschichten ist toll, wenn sie dann aber gelingen, hat man hinterher echt so einen Schwung und geht raus und juhu, eine neue Geschichte und ich finde sie gut. Man weiß zwar nie, man weiß ja selber mit deinen Texten, wie es dann letztendlich ankommt beim Leser oder Hörer, aber trotzdem aus dieser Einsamkeit, die man dann beim Kreativprozess so ein bisschen auch hat, halt rauskommen auf eine Bühne oder in Kontakt mit Anna Breitenbach wegen Lesefutter-Text.
Wo wir gerade von Texten sprechen, also wir haben ja im großen Studio, wir sind ja heute in zwei Studios, sogar dann parallel, weil uns die Zeit davon rennt. Ich würde sagen, solange wir im großen Studio sind, vielleicht magst du mal einen Text von dir lesen. Also bei uns im Studio ist live der Jochen Weber, Autor und Redakteur und Schriftsteller und Musiker und Papa aus Reutlingen. Und vielleicht magst du noch einen Text lesen und dann kannst du auch gerne noch was auf deiner Ziehharmonika spielen.
Guck mal, ja, ich spiele einen Text, der passt hier. Ich sitze ja dir gegenüber und im Hintergrund haben wir ein Fenster, ein echt total schönes Fenster.
Stimmt eigentlich.
2000. Passt zu den
alten. Das passt auch zu deinen Texten, finde ich so. Ne?
Irgendwie hat's was und ich habe hier drei Texte mitgebracht und ich nehme jetzt einfach den, der heißt Am Fenster.
Hier kommt der Text Am Fenster von Jochen Weber.
Am Fenster. Dich nie wiederzusehen. Mit diesem Gedanken kann ich mich wahrscheinlich sogar abfinden. Aber nicht zu wissen, wie es dir gerade geht und wie es sein wird in deiner Heimat, das ist schlimm. Auf dem Sessel liegt noch deine Mütze und das zusammengerollte Magazin, mit dem du gestern Abend versucht hast, eine Fliege an die Wand zu klatschen. Wie ein kleiner Junge bist du lachend von einer Lehne über die nächste geklettert und hast ständig gerufen, »Hier geblieben, Nervensäge!« Aber du warst eigentlich viel zu betrunken, um noch richtig zielen zu können. Außer uns beiden war keiner mehr wach. Bis zu dem Zeitpunkt, als du über das Kabel gestolpert bist und die Stehlampe ins Fenster gekracht ist. Wenn du gewusst hättest, dass es dein letzter Abend in Deutschland ist, vielleicht hättest du etwas anderes gemacht, als die schöne Stehlampe zu ruinieren. Vielleicht wären wir rüber in den Treptower Park geradelt mit Bier und Zigaretten und hätten uns voneinander verabschiedet. Und ich hätte versprochen, dich nicht zum Untertauchen zu überreden, denn einfach weg zu sein, so als gäbe es dich gar nicht mehr, dafür warst du viel zu stolz. Heute Morgen um 4.55 Uhr war es soweit. Ich lag regungslos auf dem Bett, spürte meinen Herzschlag überall im Kopf, während am Ende des Gangs Türen schlugen und Polizisten redeten. Es ging alles sehr schnell über die Bühne. Dann haben sie dich rausgefahren zum Flughafen zusammen mit den beiden Familien aus dem Kosovo. Wahrscheinlich hat man dich sogar bis hinein an deinen Platz gebracht. Wenn es irgendwann soweit ist, hast du immer gesagt, dann möchtest du wenigstens einen Fensterplatz, damit du die Spree und alles, was du hinter dir lässt, nochmal von oben siehst. Und auch wenn du mein Winken draußen vorm Haus nur erahnen konntest, ich hoffe, du hattest gute Sicht. Thank you.
Das war Jochen Weber auf der Ziehharmonika und davor mit seinem Text Am Fenster. Jochen Weber aus Reutlingen, Weber mit EE. Und ja, du bist Autor und Musiker und Papa. Und ich kann mir vorstellen, du hast auch gar nicht so viel Zeit, immer so, um ungestört zu schreiben. Ne? Du hast ja zwei kleine Mädchen. Wie alt sind die nochmal?
6 und 4. Oh, aber die gehen ja jetzt in Schule und Kindergarten, von daher im Moment, seit kurzem habe ich einfach wieder einen Tick mehr Luft. Als die noch kleiner waren, war es schwieriger, aber ja, dafür, man nutzt ja immer die Zeit, die man hat, dann auch intensiv. Also sobald man wieder das Gefühl hat, jetzt habe ich viel Freiheit und dazu gewonnen, jetzt habe ich wieder mehr Zeit, dann trödelt man aber eventuell wieder mehr. Aber wenn man weiß, man hat eigentlich nur jetzt da die 3 Stunden und dann muss auch irgendwie mal wieder was, weil man sonst unzufrieden ist, dann kriegt man auch eher was hin.
Und ich selber mag immer die Frage gar nicht, aber ich finde die auch blöd, aus irgendeinem Grund will ich die bei dir trotzdem stellen.
Oh Gott.
Sind deine Texte denn, ja, ne, sind die denn, ist der Impuls autobiografisch? Also jetzt zum Beispiel bei Am Fenster, ist es ein Thema dann, das dich einfach beschäftigt, oder ist es bei deinen Texten häufig so, dass dir irgendwas in der Art tatsächlich irgendwie widerfahren ist?
Sowohl als auch. Also es gibt Dinge, die ich total frei erfinde, wo es nur einen kleinen Anker gibt, aber ich trotzdem dann irgendwie Lust habe, mich da reinzubegeben und in der Figur oder in der Szene irgendwie rumzulatschen und dann, also in Anführungsstrichen rumzulatschen und dann einfach das niederzuschreiben. Aber bei anderen Texten, die sind schon auf eine Art aus meinem Leben geholt. Also sind mir Herzensangelegenheiten, klar, die gibt's. Da gehört der Am Fenster auch dazu. Ich habe früher, sage ich, also bevor ich Kinder hatte und noch viel mehr Zeit hatte, auch viel und einige Jahre für Asylbewerber auch gearbeitet und war auch dabei bei Verhandlungen. Damals war ich bei Amnesty und fuhr dann auch mit Familien zu Verhandlungen und habe so dieses mitbekommen, also das Hoffen auf Bleiberecht oder Anerkennung, wie auch immer. Und von daher, also der ganze Bereich, eine Heimat haben und die verlassen müssen und wo neu sich ansiedeln, so das Ganze, das finde ich immer wieder auch wichtig oder interessant für mich selber. Man sucht ja immer irgendwo nach dem, wo man sich zu Hause fühlt. Also
und arbeitest du jetzt noch manchmal mit Asylbewerbern zusammen oder nicht mal so?
Nee, jetzt im Moment gar nicht mehr. Nee. Nee, einfach bisschen, ja, man hat ja immer Ausreden und manchmal habe ich auch das Gefühl, jetzt rede ich mich wieder raus, aber ein Stück weit, also da schlägt immer noch mein Herz dafür, für bestimmte Bereiche, für bestimmte Sachen und ja, ein Stück weit denke ich trotzdem, man hat so Phasen im Leben, in dem eins im Vordergrund ist und in der anderen Phase hat man andere Dinge, die man macht, die einem wichtig sind. Ich würde gerne am liebsten manchmal irgendwie 48 Stunden am Tag haben, statt nur 24 und 4 Hände. Das wäre irgendwie super. Aber das, ich habe ja oft schon da allein daheim am Schreibtisch liegen 5 Textideen und ich bin froh, wenn ich irgendwie einen hinkriege, meinen in den Wochen, die da so vor mir liegen. Also hinkriegen heißt ja immer auch so gut hinkriegen, dass ich den auch wirklich gut finde und dass der auch von anderen vielleicht gut befunden wird und dann irgendwo unterkommt. Ein Stück weit habe ich natürlich den Drang jetzt auch, ich muss das zu Geld machen. Also ja, ein Hörspieltext zum Beispiel, dann, dass der einfach auch irgendwo genommen wird von der Redaktion.
Wie funktioniert sowas, dass man einen Hörspieltext irgendwo an den Mann bringt oder an die Frau? Also schreibt man den und sagt dann, also so in irgendeinem Radio, könnt ihr das brauchen? Oder wie funktioniert
Bisher habe ich es immer so gehandhabt. Also 3 Hörspiele habe ich. Also,
das wusste ich ja gar nicht. Ja. Boah. Du erzählst immer gar nichts von dir, wenn wir uns sehen. Ne?
Ja, weil ich bin ja danach immer fokussiert auf den Poesie und Pommes Slam, genau. Und dann aufgeregt, die Moderation hinzukriegen. Und dann, da sind mir auch die anderen ja viel wichtiger wie jetzt.
Na, das ist schon toll, weil oft stellen sich dann Moderatoren, gerade von Slams, auch, naja, also normalerweise sind die Leute da nicht so angenehm. nicht immer, ich will nicht böse sein, aber ja.
Also ich, klar, man sag mal so, wenn man irgendwo freiberuflich tätig ist, egal als was, Künstler oder sonst was, man muss natürlich ein Stück weit Werbung machen oder irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad auch vielleicht versuchen hinzukriegen, damit man Aufträge, Anfragen bekommt für irgendwas, das dann da einem weiterhilft, aber jetzt da mit der großen Keule schwingen, also das finde ich oft auch einfach peinlich bei anderen und das liegt mir dann eher nicht so, also nö, verhungern muss ich jetzt hier in dem Land, glaube hoffentlich nicht, von daher, ob ich jetzt irgendwie, ja, klar, ich hätte gern manchmal einen Tick mehr Euro, um vielleicht eine schöne Reise mit meinen Kindern zu machen, ja. Sowas. Also ich würde dann halt einfach gern mal sagen, ja, jetzt fahren wir einfach 3 Wochen irgendwo hin und gucken wir mal nicht so genau. Also wir fahren ja trotzdem auch in Urlaub, aber...
Ja, ja. Da du gerade von Lebensphasen gesprochen hast, das hat mich jetzt schon so leicht erinnert an deinen Text in dem Sammelband Signum. Ne? Also du veröffentlichst ja nicht nur in Büchern, sondern auch in Anthologien und Zeitschriften. Falls du magst, würde ganz gut jetzt passen, oder? Zu Lebensabschnitten.
Kann ich den lesen, ja genau.
Dann hören wir jetzt von Jochen Weber mit EE, ich sag's immer wieder, damit man auch nicht richtig googelt, von Jochen Weber, Man hat sich nie.
Danke, Gabriele Busse mit S.
Mich brauchen Sie ja nicht googeln.
Man hat sich nie. Es ist ein wildes Leben, es ist ein treibendes Leben. Es wirbelt uns ständig irgendwo hin. Nach dort und von dort dann weiter und von diesem weiter dann noch weiter. In Etappen treibt uns das Leben voran. Weg von daheim und näher an ein Zuhause. Mit 20 bei den Eltern ausziehen, mit 23 das Studium schmeißen, mit 24 ein halbes Jahr Südamerika, mit 30 fertiger Architekt, mit 32 verheiratet, mit 35 das erste Kind, mit 42 geschieden. Und bei all dem Spuren hinterlassen, winzige Linien auf einer Karte quer durch die Landschaften. Es ist ein wildes Leben, es ist ein fuchsteufelswildes Leben, es stellt deine Welt auf den Kopf. Reist du nach dem halben Jahr Südamerika wieder ab, wirst du Architekt. Hängst du 2 Wochen Argentinien dran, lernst du jemanden kennen, der kastanienbraune Augen hat und dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Manchmal ist das Leben anschmiegsam wie eine Katze. Man entscheidet sich für einen nächsten kleinen Schritt morgens nach dem Aufstehen und schon ist es passiert. Man wird nicht Architekt. Man wird jemand ganz anderes, weil man aus einer Laune heraus beschlossen hat, Argentinien dran zu hängen. Man denkt sich nichts Besonderes dabei, man ist bloß neugierig. Der Norden soll wunderschön sein, der Süden faszinierend. Und dann wägt man ab, ahnungslos, um was es eigentlich geht. Im Norden erwartet einen das Architektenleben, im Süden das Kastanienaugenleben. Aber egal, was man vorhat, es gibt keinen Masterplan, es gibt keinen Routenplan, es gibt bloß Abzweigungen. Überall Milliarden von kleinen Abzweigungen. Vielleicht ist im Norden schlechtes Wetter, vielleicht toben im Süden Aufstände, was dann? Man blättert im Reiseführer und wägt ab. Bleiben die Wasserfälle im Westen und die Wasserfälle im Osten. Man ist 24 Jahre alt und alles ist gut beschildert. Aber man hat sich nie, nie hat man sich selbst in Händen.
Das war Jochen Weber mit seinem Text. Man hat sich nie. Geht mir genauso. Ich sag's nicht gerne, aber ich hätte ihn geschrieben haben können, wenn ich's könnte. Verstehst du? Das ist so ein Lebensgefühl, dass man irgendwie leider kennt. Vor allem diese Milliarden von Abzweigungen, das kann einen ja zur Weißglut bringen. Mhm. Also mich hat's 35 Jahre lang zur Weißglut getrieben. Ich weiß nicht, wie es die nächsten 35 Jahre wird. Aber und ich habe immer den Eindruck,
dass überall. Jetzt gehen wir hier aus dem Studio gleich raus und dann, wer weiß, wen wir da treffen, was ansteht.
Ich hatte bei dir mal so den Eindruck, bei dir ist es nicht so, vielleicht weil du so eine ruhige Art hast oder so, aber immer wenn ich dich zum Beispiel bei Slams sehe und ich gehe so wahnsinnig gerne zu deinem Slam, weil du immer so ein Ruhepol bist und irgendwie so, wie soll ich sagen, nicht so diese flatterigen Slammer-Typen, zu denen ich mich auch zähle, die einen Tag das machen und dann wieder das und dann wieder diese Idee haben und nie bei einem bleiben wollen sozusagen, in welcher Hinsicht auch immer. Bei dir habe ich immer den Eindruck, es ist alles so gut und gesetzt. Also dass du es gesetzt hast sozusagen, dass du eben so ganz stabil immer im Leben stehst. Deswegen, mich hat so gewundert, ich habe ja deinen Text vorher angelesen sozusagen und ich dachte, wäre ja Wahnsinn, dass der Jochen so einen Text schreibt.
Ja, die Texte, klar, das sind natürlich auch wiederum Phasen, in denen so ein Text entsteht, Phasen in dem Schreibleben, das ich jetzt habe oder auch schon hinter mir habe, eben der Text, ich weiß nicht, 5 Jahre alt vielleicht, der Text. Zu dem stehe ich natürlich noch immer und die Gedanken hat man immer mal wieder, aber man muss auch nicht sagen, ich bin so und so wie ein anderer. So diese andere Seite, die bin ich gar nicht. Ich denke immer, man hat eben alles. Eigentlich beides in sich oder vieles. Also ich habe Kinder und ich bin total gerne ein gut meinender Vater so. und es macht Spaß und ja, aber die andere Seite dann eben bei Poesie und Pommes auf der Bühne, klar, da muss ich natürlich auch für die zum Teil auch jungen Künstler ein Stück weit versuchen, denen Ruhe zu geben und ein schönes Forum, um da mal sich auszuprobieren oder halt die schon gestandene Slammerinnen sind, so wie du zum Beispiel, mit mehr Erfahrung, denen trotzdem einfach eine schöne Bühne zu bieten. Ja.
Der ist also am 10. Juni Poetry Slam, Poesie und Pommes im Franz K. in Reutlingen, moderiert vom Jochen Weber mit EE, der auch bei uns immer noch live im Studio sitzt. Jochen, war das eigentlich deine Idee, dass es da Pommes in der Pause gibt beim Slam?
Ja, war meine Idee, genau. Ich hatte einfach den Wunsch, sowas wie so eine Volksküchenartig irgendwo für wenig Eintrittsgeld so ein Around-Abend für Jüngere, ja, vielleicht Jüngere, auch für die Eltern. Wir haben jetzt auch viele ältere Leute, die kommen. Völlig egal, Quatsch. Also für jeden.
Also für was Jüngere, für, ältere und die dazwischen.
Genau, also für Herz und Magen einfach so. Mhm. Und dieses, schön, ja. Das klingt einfach, ich habe mich auch schnell in den Titel da verliebt, der mir irgendwann in den Sinn kam, dachte, Poesie und Pommes klingt doch eigentlich super. Und dann war da von Nepomuk beziehungsweise jetzt auf Franz K. Seite auch, haben auch alle gesagt, ja, das kriegen wir irgendwie hin, dass dann da die Pommes gebacken, frittiert werden. Der ganze Saal futtert dann ja da die Fritten.
Umsonst in der Pause. Nee, ich finde es wirklich ganz wunderbar und man merkt, dass du echt ein toller Pädagoge bist irgendwie. Ja,
ja, das irgendwie, ja, der klatscht sich's auch leichter. Wenn man Pommes gegessen hat oder weiß, es gibt gleich Pommes, dann es gibt einem so einen Schwung.
So eine Power.
Doping.
Ich finde es auch immer so schön im Franz K., dass es irgendwie so es ist zwar so ein Saal, wo die Bühne auch so hell ist und der Saal ist dunkel, aber es sind so Kaffeetische und so kleine Kerzen drauf. Es ist so, also das finde ich immer noch den schönsten Slam, wo ich je war, muss ich sagen. Ich bin da unglaublich gerne und es ist nicht so stressig und man stößt sich nicht ständig an, wenn man durch den Saal läuft, weil einfach genug Platz ist und es gibt Pommes und es ist so eine schöne Moderation und der tolle Pianist. Also ich würde all das auch dann sagen, wenn du nicht im Studio sitzen würdest. Ich mache unglaublich gerne Werbung für deinen Slam. Also ich glaube, man kann gar nicht mehr schöne Ideen haben, als da drin sind.
Vielen Dank, Gabriele. Ja, also da freut sich das ganze Team von Poesie und Pommes, die anderen, die da alle auch mitwerkeln an dem Abend natürlich sind oder die einfach auch die Beleuchtung schön machen. Mhm. Also oder sich was überlegen, wie man die Bühne gestaltet und so weiter. Ja, ein rundum schöner Abend, den wir da mittlerweile alle genießen können.
Ja, absolut. Also am 10. Juni, was für ein Tag ist das? Dienstag? Montag? Dienstag?
Genau, nach Pfingsten, Dienstag.
Dienstag nach Pfingsten, 10. Juni, Poesie und Pommes. Ich versuche, dass ich die Sendung hier vorher noch unterbringe. Nicht, dass es dann schon war und wir haben so viel Werbung gemacht dafür. Und dann geht es ja erst wieder im Oktober weiter, ne? Ist der letzte der Saison.
Genau, falls wir schneiden müssen, dann nenne ich jetzt das nächste Datum.
Nee, ich lasse es sowieso
drin. Es geht
dann
weiter im September.
Ach, im September
Mitte
schon.
September irgendwann so die zweite genau. Schulwoche. So
ach stimmt, etwa. Ja genau. Kann ich da auch wieder kommen, weil da ist ja dann der Babüslam.
Ja, da darfst du wieder kommen.
Ah, super, da freue ich mich. Jetzt haben wir das auch geklärt. Siehst du, mussten wir gar nicht mehr telefonieren, machen wir einfach live im Radio. Aber lieber Jochen, ich würde noch gerne mehr von dir hören. Du hast jetzt, und ich möchte auch mal kurz Werbung für deine Bücher machen. Der Jochen Weber hat geschrieben, Apothekenbäume, ein Erzählband. Oh, das ist aber eine schöne Kritik da hinten drauf. Das lese ich mal kurz vor, wenn ich darf. Ist dir vielleicht peinlich, aber ich tue es trotzdem. Bei dem Erzählband Apothekenbäume steht drauf, irgendwo zwischen Vergangenheit und Gegenwart verbreiten die Erzählungen ihren Zauber. Das stimmt wirklich.
Ja, was die sich manchmal denken, die Journalisten.
Ja, magst du vielleicht gerade aus dem Buch, hast du da was du aus dem Buch vorlesen möchtest? Oder?
Ich guck mal, ja. Aus dem Buch könnte ich was lesen.
Passt. Dann hören wir jetzt vom Jochen Weber Autor. Entschuldigung. Automat und Autor aus Reutlingen. Hören wir aus seinem Erzählband Apothekenbäume die Geschichte über Pommes. So. War das der Titel?
Nee.
Pommes?
Pommes genau, müssen. Das ist ein Text, der hat überhaupt nichts mit Poesie und Pommes zu tun, aber es geht um Pommes. Pommes brauchen genügend Wärme. Pommes brauchen genügend Wärme, genau wie ich. Aber ich muss dazu nicht in den Backofen. Mir reichen 25 Grad, um mich richtig wohlzufühlen. Auf dem Bauch liegend schiebe ich mir eins nach dem anderen rein und beobachte das rege Treiben am Becken. Am 3-Meter-Brett stehen gerade zwei, die mit manchen meiner Pommes etwas gemeinsam haben. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren, wie die beiden sich vom Dreier stürzen, doch den entscheidenden Moment nehme ich nicht richtig wahr, da mir die ganze Schale ins Gras kippt. Meine Gedanken liegen irgendwo neben mir und nun haben sich blöderweise auch noch meine Pommes dazugesellt. Heute ist mein 9. Tag im Freibad und ich esse zum 9. Mal Pommes rot-weiß. Das ist nichts Besonderes, aber besser als zu Hause rumzuhocken. Zu Hause gibt es mittlerweile nichts mehr, das mir gefällt. Hier gibt es immerhin Bauchlandungen und Sonnenbrände. Während ich kleine Katastrophen beobachte, mache ich mir Gedanken über große und esse gut frittierte Pommes. Pommes, denke ich, brauchen genügend Wärme, genau wie ich. Aber ich muss dazu nicht in den Backofen oder im Gras in der Sonne liegen. Mir würde es eigentlich schon reichen, Eva käme wieder zurück.
Das war Jochen Weber mit seiner Geschichte. Pommes brauchen Wärme?
Ja.
Pommes brauchen Wärme. Ja, Jochen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit wir hier noch haben. Ich würde mich freuen, wenn du einfach noch vielleicht ein, zwei mehr Geschichten liest. Ich hätte aber doch noch eine Frage. Gab es denn irgendwie einen Moment in deinem Leben, in deiner Biografie, wo du gesagt hast, jetzt versuche ich davon zu leben oder dafür zu leben? Also hast du vorher mal irgendwie sozusagen einen Brotjob nur gehabt und bist dann umgesattelt? Oder hast du schon immer gesagt, du versuchst von deiner Kreativität zu leben?
Also richtig ernsthaft daran zu denken, dass man von Literatur oder von der Kunst, die man macht, leben kann, das tun wahrscheinlich die wenigsten. Und so ging es mir eigentlich auch. Also für mich war jetzt das Schreiben so nebenher immer irgendwo präsent. Aber ich habe dann Sonderschullehrer gelernt und habe da auch eine Weile gearbeitet, 3-4 Jahre.
Ach, das wusste ich gar nicht mehr.
Genau. Hast du mir staatlich geprüfter Sonderpädagoge.
Ach, deshalb dieses geniale Konzept mit Poesie und Pommes und so.
Ja, und dann, aber ich wollte nicht jetzt verbeamtet irgendwo dann im Niemandsland landen, die ersten Jahre, nur eben um des Beamtentums wegen. Und deswegen blieb ich in Reutlingen und habe dann auf Zeit an Schulen gearbeitet, so Zeitverträge. Meistens war das aber das Glück, zum Beispiel hier in Tübingen an der Pestalozzi-Schule mal ein Schuljahr lang. Und dann hat der Vertrag geendet zum Schuljahresende und war klar, ich habe jetzt ein paar Wochen Sommerferien wie alle und danach geht es vielleicht irgendwo wieder weiter. Es war ganz entspannt. Und nebenher hatte ich dann Bewerbungen mit meinen Texten für so Stipendien und dann war einfach damals, vor 10 Jahren, war das so das mehr oder weniger das Glück, das war so der Anfang des Ganzen, dass ich 2 Stipendien gleichzeitig bekommen habe, eben einmal in Österreich und einmal in Thüringen. Und das waren so Aufenthaltsstipendien, wo Autoren eingeladen werden, auf Zeit in dieser Stadt, die das ausschreibt, oder das Bundesland, je nachdem, dann da zu leben. Und die bekommen dann auch Geld, eben ein Stipendiengeld, und ja, das habe ich dann genutzt, und die ersten 3-4 Jahre war ich da auch relativ unterwegs, so von 1 Monat Amsterdam, eben 2 Monate Thüringen, 2,5 Monate in Schwaz, in Tirol, Stadtschreiber, in Esslingen war ich mal im süßen Bahnwärterhaus 3 Monate, was ganz toll war.
Wow. Ja. Das ist ja toll, das wusste ich gar nicht.
Ja, und es hilft am Anfang eben, um so einen Schritt zu machen, eben so diese Stipendien, die es da gibt. Ich weiß gar nicht, gibt es auch in anderen Kunstsparten wahrscheinlich auch. Also vorwiegend natürlich eben auch für etwas Jüngere, wobei der Begriff jünger dann da meistens so bis 35 oder 40 auch vielleicht gehandhabt wird, dann, damit man eben da so einen Schritt auch schaffen kann. Ja, aber viele Autoren brauchen auch jetzt noch eben Literaturpreise oder Literaturstipendien. Das gehört irgendwo auch zum Erwerbseinkommen dazu bei vielen. Ja. Genau, und da kam ich da rum und habe dann da in der Zeit Texte schreiben können, ohne den finanziellen Druck, und musste nicht an der Schule eben dann noch sein.
Ja. Und fehlt dir das manchmal?
Manchmal, ja, so, ich merke schon, dass man sich eben durch diesen Schreibberuf in seine eigene Welt so dreht, und es anders wäre, wenn man jeden Tag in einem Kollegium auch sich tummelt und da Teil eines Teams wäre, so, oder auch in einem Betrieb oder in einem Büro, egal, einfach Teil von dem Team. Ich bin ja irgendwo dann Teil von dem Autorenteam, das aber halt nur virtuell so vernetzt ist und sich manchmal trifft, und aber eher ist man selber sein Team. So. Und da verändert man sich auf eine Art, und manchmal dachte ich schon, ja, ich wäre wahrscheinlich jetzt ein anderer, wenn ich jetzt die ganzen 10 Jahre, die zurückliegen, eben jeden Tag in der Schule gewesen wäre. Dann entwickelt man sich anders, dann wäre die Abzweigung eben, hätte die woanders mich so vom Typ her hingeführt. Aber fehlen, ja, ich bin ja noch viel an Schulen mit dem Kinderbuch Hühner dürfen sitzen bleiben vor allem, und mit meinem Akkordeon, und im nächsten Jahr dann mit einem neuen Kinderbuch dann auch hoffentlich an manchen Kindergarten, Vorschule und erste, zweite Klasse, dann gibt es ein neues Kinderbuch. Und da freue ich mich total, eben mit den Kindern dann auch da ja, diese ein, zwei Stunden zu verbringen.
Und dein Kinderbuch heißt Hühner dürfen sitzen bleiben. Wo kann man das denn kaufen?
Kann man in Buchhandlungen bestellen. Kann man, ja, gibt es auch klar im Internet irgendwo.
Und hast du denn eine Homepage eigentlich, wo man das...
Ich habe eine Homepage, die einfach mein Name, Jochen Weber mit Doppel-E, Weber.de, jochenweber.de. Da gibt es auch so Infos und eine E-Mail-Adresse, wer dann tatsächlich richtig Lust hat auf ein Buch.
Das heißt, das kann man auch bei dir bestellen, direkt auf der Homepage sozusagen?
Das kann man machen.
Ah, okay. Hühner dürfen sitzen bleiben. Das würde mich auch nochmal interessieren. Aber das ist noch nicht draußen, oder?
Doch, das ist das, was draußen ist. Und das, was kommt nicht draußen ist, das ist eine Tiergeschichte über eine Giraffe.
Echt?
Die kommt
im Kopenhagener Zoo.
Ja, das hat mich dann auch relativ krass schockiert. Einfach jetzt natürlich generell, aber auch vor dem Hintergrund, dass ich eine Geschichte habe, in der die Giraffe eine Hauptfigur ist. Da ist man zwangsläufig in seine Protagonisten verliebt, irgendwo ich in meine.
Und dann wird es abgeschlachtet.
Und dann, ja, das war eine, genau, nee, eine ganz andere.
Und hast du die schon fertig? Also ist das schon...
Ja, die Geschichte ist fertig und ich hoffe, dass jetzt mir da demnächst... Also ich habe da jetzt einen Verlag auch und da habe ich jetzt auch telefoniert letzte Woche und da will man mir eigentlich jetzt den Vertrag schicken und die Illustratorin sitzt dran und macht die Bilder. Ich kenne schon zwei Probebilder. Wunderbar, freue ich mich total drauf.
Toll.
Ganz schöne Illustratoren.
Ja Mensch, dafür würde es sich jetzt doch lohnen, Kinder zu kriegen. Schade. Denen deine Bücher vorlesen können. Naja, vielleicht gleich mir mal Fremdkinder, denen ich mal deine Bücher vorlese.
Ja, aber bei dir, ja genau. Ne? Mach mal. Ich leih dir meine vielleicht einfach.
Die schon ewig nicht mehr gesehen, Mensch.
Ja, ich wollte ja eigentlich ein bis zwei mitbringen.
Stimmt,
einfach aus der Not heraus. Ja. Aber jetzt kam die Oma und die...
Stimmt, ich habe eine ganze Zeit gedacht, da fehlt doch was. Das war dein Kind, genau. Sowas. Ja, ich komme einfach mal wieder bei euch vorbei. So. Und jetzt aber würde ich mich freuen, oder die Hörer, wenn du vielleicht noch was vorliest. Bei uns im Studio ist immer noch live Jochen Weber, Sonderschullehrer, Papa, Redakteur, Musiker, Slam-Moderator und aber vor allem Autor. Und du liest noch eine Geschichte vor und die heißt Schrauben an der Bushaltestelle. An dem Titel würde ich dich sofort erkennen.
Also den habe ich auch noch nie irgendwo vorgelesen, ich weiß auch nicht. Doch, der wurde einmal wo gedruckt sogar, genau. Das schon, aber noch nie gelesen. Also ich probiere den jetzt mal möglichst gut zu lesen. Und
genau. Okay. Schrauben an der Bushaltestelle von Jochen Weber.
Schrauben an der Bushaltestelle. Unten auf der Straße wollen alle nur noch nach Hause. Es ist Freitagnachmittag. Die Belegschaft des kleinen Betriebs unweit meines Fensters steht an der Bushaltestelle und wartet auf das Wochenende. Rechts stehen die Raucher, links die Nichtraucher. Der Betrieb unweit meines Fensters stellt kleine Schrauben her. Es sind ganz spezielle, enorm winzige Schrauben, die in alle Welt geliefert werden. Manche der Schrauben sind so klein, dass man sie aus ein paar Zentimetern Entfernung mit bloßem Auge kaum mehr erkennen kann. Angeblich werden manche der Schrauben sogar nach Kasachstan geliefert, in eine Fabrik, die günstig Brillen für den zentralasiatischen Markt herstellt. Die Menschen in Zentralasien laufen also mit Schrauben durch die Gegend, die aus dem kleinen Betrieb unweit meines Fensters stammen. Seit ich das weiß, bekomme ich immer einen Anflug von Fernweh, wenn ich an der Fabrik vorbeigehe. Neulich habe ich es dann nicht mehr ausgehalten und mir übers Internet eine der kasachischen Brillen bestellt. Zugegeben ein ziemlich spezielles Modell. Auch wenn meine Frau sich seither schief lacht, wenn sie mich sieht, mit dem Fernweh ist es inzwischen deutlich besser. Ich weiß nicht, ob die Mitarbeiter der Fabrik auch schon mal überlegt haben, sich Brillen aus Kasachstan zu bestellen. Sie könnten ja einfach eine Sammelbestellung machen. Aber vielleicht ist Fernweh innerhalb Ihres Betriebes gar nicht so weit verbreitet. Von hier oben betrachtet sieht jedenfalls keiner aus, als wolle er dieses Wochenende sonderlich weit wegfahren. Gleich müsste der Bus kommen. Die Gesichter blicken müde drein. Nach Hause zu fahren reicht wohl völlig aus, wenn man die ganze Woche über nur Schrauben um sich hat. Wahrscheinlich geht es den Arbeitern in Kasachstan freitagnachmittags an ihren Bushaltestellen genauso.
Das war Jochen Weber mit seiner Geschichte Schrauben an der Bushaltestelle. Ja, wahrscheinlich geht es denen genauso. Genau.
Bei mir gibt es keinen Betrieb unterhalb vom Fenster, aber ich gucke zum Fenster
das war
raus.
Echt, ich stelle jetzt diese Frage. Ja, mir zuzutrauen, ich gebe es zu.
Nee, aber
ist das autobiografisch? Ist das alles autobiografisch? Also es gibt keine.
Nee, aber man stellt sich halt so einen Betrieb dann da vor und ich bin ja nicht mehr Brillenträger.
Ja, wer weiß.
Aber du, wo kommen denn deine Schrauben her?
Das hat mich auch noch niemand gefragt. Wo kommen denn deine Brillenschrauben her?
Ja, forsch mal nach.
Du, das stimmt allerdings. Das sind ja wirklich enorm winzige Schrauben. Mensch,
Globalisierung, weißt du, da kommt jedes Teil von irgendwo.
Das linke Glas kommt aus Polen und das rechte kommt aus Indonesien, genau.
Möglicherweise.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nur, dass es ungeheuer komplex ist, sowas herzustellen. Und es ist da ganz verschiedene Schleifbänder und Methoden und zum Schluss mit einer Art Watte geschliffen und bla. Es ist total komplex.
Ich weiß gar nicht, ob mit Brillengestellen wie mit Joghurt. Wie mit diesem Joghurtbeispiel, dass die dann da die Becher da rumfahren, ja von einem Ort zum nächsten, bis dann dieses Endprodukt Joghurt gefüllt mit Deckel. Also ob das Gestell vielleicht irgendwo gefertigt wird und dann aber 20.000 Gestelle nach Kairo fliegen, um dann da links und rechts polnische Gläser eingesetzt zu bekommen.
Wahrscheinlich, das ist echt mal eine gute Frage. Ich weiß bloß, ihr Handy von einem Optiker aus Tübingen. So. Und komischerweise hört dann auch schon mein Gedanke auf. Also sonst gerade beim Essen mache ich mir immer Gedanken. Ne? Wenn ich sehe, die Hirse kommt aus China, dann kaufe ich sie nicht. Weil ich denke, die Hirse gab es schon immer in Deutschland und es langt auch, wenn man die hier produziert und hier auch isst. Stimmt. Aber beim Brillengestell habe ich jetzt nicht gefragt, ob möglicherweise die Lackierung der Fassung aus Kairo kommt und der Rest aus Polen. Aber das werde ich mal recherchieren.
Ja.
Nee, das ist schon, man weiß einfach nicht, woher die Dinge noch kommen, ne?
Ja, klar, völlig verrückt eigentlich. Man könnte ja einfach auch viel selber machen.
Brillen.
Also so ein Gestell. Hauptsache, also die Gläser müssen natürlich, die sind das Entscheidende, damit man, aber dieses Design drumherum.
Das stimmt.
Ich brauche ja eher ein Hörgerät bald mal. Ich war mal beim Hörtest jetzt vor einer Weile. Ich habe ja so ein Pfeifen immer auf dem Ohr und bräuchte eher mal ein Hörgerät. Aber im Moment geht's noch.
Das bastelst du dir dann auch selber. So eine Ohrtrompete, wie es früher gab, ne? Gibt's ja diese filterartigen Dinger, die man sich so ans Ohr hält. Kennst du die noch?
Ja, wäre eigentlich auch eine Idee. Oder eben so ein Joghurttelefon dann mit so einem Joghurtbecher, genau, der von irgendwo kommt.
Genau. Was deine Kinder bestimmt ständig gespielt haben, ne?
So nee, noch nicht, aber können gleich, wenn ich heimgehe.
Okay.
Basteln wir es.
Liest du deinen Kindern eigentlich öfter mal auch was vor?
Ja, wir lesen schon viel daheim, ja.
Nee, aber ich meine jetzt von deinen Texten auch.
Bislang ehrlicherweise nur diesen neuen Text von der Giraffe, den habe ich meiner älteren Tochter zu Testzwecken vorgelesen.
Kinderarbeit, Versuchskaninchen.
Nee, da war die Nele eben, die war 5 Jahre alt, also war vor einem Jahr jetzt, da war sie ziemlich krank und war jetzt klar, ich sitze gerade an dem Text und meine Frau war auch bei Arbeit und ich war daheim eben, wo ich ja immer arbeite und die Nele lag krank im Bett und ich wollte eben so ein Stück weit weiterkommen mit meiner Arbeit, mit einem Text und hatte aber auch die Nele zu betreuen und dann habe ich halt so das verbunden. Also den Text, den ich geschrieben habe, habe ich dann gedacht, den lese ich der kranken kleinen Maus jetzt mal vor und
Hat's geholfen?
Ah, ich war echt total erstaunt. Die hat dann sich da irgendwie alles gemerkt und dann hinterher noch viel erzählt. Also die findet's gut, ja. Wow. Und die Zeit ja, die hat dann ganz viele Giraffenbilder gemalt in den Wochen danach.
Na, ehrlich, und ist weiß, das süß. Echt jetzt? Und,
ja, die weiß auch jetzt noch, das ist der Giesbert. Giraffe ist der Giesbert.
Boah, das ist aber mal die tollste, wie soll ich sagen, Rezension für dein Kinderbuch, oder? Wenn deine eigene Tochter dann wochenlang Giraffen malt und über die Geschichte nachdenkt.
Vielleicht, ja. Wobei ja, ja, die eigene Tochter, man sagt ja eigentlich auch, Autoren sollen jetzt nie Freunden, was heißt nie, aber das immer mit Vorsicht zu genießen, wenn dann Familie oder Freunde die Geschichten für gut befinden. Aber so ein Kind, sagt man ja andererseits, aber wäre ja total ehrlich.
Ehrlich, das stimmt, ja. Oh, ich habe neulich gelesen, dass Kafka muss wohl seine Geschichten immer gerne im Freundes- oder Familienkreis vorgelesen haben und die haben sich wohl ausgeschüttet vor Lachen. Das müssen eigentlich, steckt da wahrscheinlich im Vorlesen noch manchmal eine ganz andere Komik auch drin. Vielleicht auch gerade innerhalb dieser Tragik. Und seitdem hätte ich wahnsinnig gerne mal Kafka gehört oder gesehen, wie er seinen Freunden seine Geschichten vorliest. Da kommt noch mal was anderes rein. Du, Jochen, wir haben gar nicht mehr viel Zeit.
Okay.
Magst du noch eine Geschichte vorlesen? Und dann machen wir Schluss.
Ja.
Mensch, habe ich lange gequasselt. Da schneide ich mich aber raus dann, du.
Also ich lese eine Geschichte, die heißt Rita verteilt Pralinen. Ich habe schon oft jemanden im Krankenhaus besucht. In Kiel, Dortmund, Esslingen, in Friedrichshain, in Neukölln. Im Laufe eines Lebens hat man schon auf vielen Stationen jemanden liegen gehabt, der einem etwas bedeutete. Blinddarmentzündungen, Schlaganfälle, Geburten, Hepatitis, Krebs. Man bringt Blumen oder Pralinen, man bestellt Grüße von denen, die nicht mitkommen konnten, die sich Sorgen machen aus der Ferne. Man sitzt am Fußende des Betts und redet, was einem so einfällt. Manchmal ist das nicht besonders viel, weil die wichtigsten Fragen bereits beantwortet sind. Und dann sitzt man am Fußende und muss die Pralinen jener Leute essen, die einen Tag vorher da waren. Man stopft sie in sich rein und denkt, naja, man ist ja kerngesund und weg muss das Zeug ohnehin. Rita ist guter Dinge. Während sie nochmal mit dem Arzt spricht, packe ich ihre Sachen vom Nachttisch in eine Tasche. Auch wenn ich nur einzelne Fragmente des Gesprächs wahrnehme, ich bemerke, dass der Arzt etwas in seiner Stimme liegen hat, das mich zögern lässt, weiter einzupacken. Aber Rita will es so. Ihr Schiff liege im Hafen, sagt sie. Sie wolle nicht von hier oben zusehen, wie es ohne sie ausläuft. Als wir das Zimmer verlassen und durch den Gang laufen, bin ich froh, dass sie nur 3 Wochen und nicht 3 Monate hier war. Sie nimmt doppelt so viele Sachen mit nach Hause, wie sie mitgebracht hat. Säfte, Bücher, CDs, Zeitschriften, Kekse, Pralinen. Eine ganze Tasche voll. Mit der einen Hand trage ich die Tasche mit den Geschenken, mit der anderen ziehe ich den Koffer mit ihren Kleidern. Sie trägt die Blumen. Ich folge ihr in kurzem Abstand, während sie an jedem Zimmer klopft, das wir passieren. Und jedem der Patienten eine Praline anbietet. Eine Abschiedspraline. Bis auf Zimmer 46. Da lägen 2, die das sowieso nicht zu schätzen wüssten, erklärt sie und steuert bereits das Schwesternzimmer an. Tante Rita ist so voller Tatendrang, dass man sich schwer vorstellen kann, dass damit tatsächlich irgendwann Schluss sein wird. »Darf ich fahren?«, fragt sie. »Das Auto ist kaputt, Tante. Ich bin mit der Tram gekommen.« »Schade. Ich wäre wahnsinnig gern jetzt eine Runde in deinem Lenkrad gesessen.« Wir nehmen die Straßenbahn. Wir fahren durch Berlins Straßen. Ich habe Tante Ritas Gepäck auf dem Schoß, während sie aus dem Fenster blickt und immer wieder sagt, »Wirklich schön, so eine Fahrt durch Berlin.« Rosen, Gerbera und Narzissen lehnen ihre Köpfe ans Fenster und für einen Moment scheint es, als würde die Zeit stillstehen und Tante Rita nie wieder aussteigen wollen. Doch dann auf einmal schnellt sie in die Höhe, schiebt sich an mir vorbei und kaum, dass die Tram zum Stehen kommt, tippt sie dem Fahrer von hinten auf die Schulter. »Entschuldigung, wenn ich störe. Ist das denn eigentlich schwer, so eine Tram zu fahren?« Verwundert dreht er sich zu ihr um. »Ich würde liebend gern mal selbst eine Tram durch die Stadt steuern. PKW-Führerschein hätte ich.« Noch immer blickt der Fahrer sie sprachlos an. Dann dreht sich Rita zu mir um, deutet auf die Krankenhaustasche und während die Bahn bereits wieder angefahren ist, fragt sie laut: »Mögen Sie Pralinen?«
Das war Jochen Weber mit seiner Geschichte. Mögen Sie Pralinen, oder?
Tante Rita verteilt Pralinen.
Jochen Weber mit seiner Geschichte. Rita verteilt Pralinen. Und das war's auch schon wieder mit unserer Sendung. Jochen Weber, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke dir, Gabriele Busse. Hat Spaß gemacht. Du machst es gut.
Ist's recht, ja.
Das war ganz vorzüglich und jetzt habe ich Lust auf Praline und Kaffee.
Ich hätte auch Lust, was zum Essen. Vielleicht langt's dir noch für Brezel, wenn man rausgeht. Ja, Jochen, herzlichen Dank. Ich möchte gerne auch deine anderen Bücher lesen. Apothekenbäume habe ich ja schon. Deine anderen Gedichtbände, wie heißen die denn?
Wieder mal Usbekistan.
Ach, tatsächlich, genau.
Die grasgrüne Badehose.
Ja, stimmt.
Die Hühner dürfen sitzen bleiben. Und im nächsten Jahr dann Giesbert kommt groß raus.
Giesbert die Giraffe. Ja, wer die Bücher gerne haben möchte, kann die in Buchhandlungen bestellen. Ich sage nochmal den Namen, Jochen Weber mit EE. Und ja, sonst schaut einfach mal auf die Homepage vom Jochen Weber. Und ich freue mich, wenn ich deine neuen Kinderbücher dann mal in der Hand habe. Und wir hören jetzt noch eine kleine Komposition von dir. Und vom Mikrofon verabschieden sich Gabriele Busse und
Jochen Weber. Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut.